Hi. Ich glaube, es gibt Sätze und Ideen, die passen eine Zeit lang und dann passen sie manchmal auf einmal nicht mehr. Wie so ein Kleidungsstück, das einem vielleicht ein bisschen zu klein oder zu groß geworden ist. Oder wie ein Kleidungsstück, das einem zwar theoretisch noch passt, aber sich irgendwie nicht mehr richtig anfühlt. Und dann kann man jetzt das Kleidungsstück einfach aussortieren und ein neues anlegen, aber vielleicht lässt man es auch noch eine Zeit lang im Schrank hängen, obwohl man es nicht mehr anzieht. Oder weil man vielleicht noch nicht geklärt hat, was sich eigentlich geändert hat, weil man noch darauf wartet, dass es vielleicht wieder passt. Oder weil es einen an eine Zeit erinnert, als es sich gut angefühlt hat, es zu tragen. Vielleicht vergisst man es auch einfach, bis es wieder auftaucht oder man sich daran erinnert, weil man das gleiche Kleidungsstück an jemand anderen sieht. Und das ist mir neulich passiert. Ein Satz, den ich mal gut fand, der für mich stimmte, tauchte wieder auf und erst daran, dass jemand anders ihn sagte, merkte ich, dass er für mich nicht mehr stimmt. Und jetzt muss ich darüber nachdenken, warum. Vielleicht, sagte neulich ein Freund zu mir, vielleicht geht es ja in der Beziehung zum anderen darum, dass man zusammen alleine sein kann. Wir hatten ehrlich gesagt gemeinsam ein bisschen über das Buch Allein von Daniel Schreiber gelästert, weil es uns beiden irgendwie so ein bisschen zu billig vorkam zu sagen, na dann fahre ich am Ende halt auf eine Insel und richte mich in meinem Alleinsein ein und schreibe dort mein Buch. Wir hatten also ein bisschen darüber gesprochen, über die Beziehung zum anderen und das Alleine sein. Und ich hatte ihm stattdessen ein Buch empfohlen, das ich gerade begeistert gelesen hatte. Da geht es auch um eine Insel oder das Alleine sein auf einer Insel. Und das Buch heißt Freitag oder im Schoß der Pazifik von Michel Tournier. Das Buch ist 1967 erstmals in Frankreich veröffentlicht worden, auf Französisch, und ist eine Neuerzählung der Robinson Crusoe-Geschichte von Daniel Defoe, die ja wahrscheinlich alle kennen. Und wie bei Daniel Defoe erleidet Robinson, der auch so heißt, oder Robinson, erleidet immer einen Schiffbruch und richtet sich in seinem Alleinsein ein auf der Insel. Und wie bei Defoe taucht auch irgendwann Freitag auf. Also Michel Tournier übernimmt das narrative Gerüst von Defoe, aber wie der Titel schon sagt, verschiebt er den Fokus. Das Buch ist weniger ein Buch über das Meistern des Alleineseins, würde ich sagen, sondern es geht eigentlich eher um die Unmöglichkeit, alleine zu sein. Das Buch handelt von unserem Verhältnis zum anderen. Was passiert, wenn der andere aus unserer Welt verschwindet und wenn dann wieder ein anderer auftaucht? Und was ist das Verhältnis von Robinson und Freitag? Der Satz meines Freundes suggeriert, dass sie vielleicht dann zusammen alleine sind auf der Insel. Und dass es darum vielleicht geht, also das zu können, zusammen alleine zu sein. Und ich dachte intuitiv, nein, das kann es nicht sein. Und wunderte mich dann im nächsten Moment darüber, denn vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich genau den gleichen Gedanken gehabt, also wie ja wahrscheinlich viele, aber auch genau diesen Satz gesagt und mit vielen Leuten darüber gesprochen. Oft so als Versuch einer Antwort auf die von Roland Barthes aufgebrachte Problematik, wie zusammenleben. Das bedeutet, der Satz passte mir also noch vor gar nicht so langer Zeit und auf einmal passt er nicht mehr. Warum? Heute geht es also um das Verhältnis zum anderen. Denn mein Thema, das ich hier immer wieder behandle, ist ja das Gespräch. Und das Gespräch braucht den anderen. Aber dazu muss ich erstmal fragen, was die oder der andere eigentlich ist. Und dazu arbeite ich vor allem mit zwei Texten, also dem eben erwähnten Buch von Michel Tournier und dem Essay Tournier oder die Welt ohne anderen von Gilles Deleuze über eben dieses Buch. Das ist ein Anhang in dem Buch von Deleuze, Logik des Sinns. Außerdem verwende ich den Text Die Kunst des Möglichen von Ronald Bogue und zwei künstlerische Arbeiten, um die Thesen von Deleuze an Beispielen zu erproben. Ich finde es ja immer gut, mit Beispielen zu arbeiten. Nämlich das Video I am too sad to tell you von Jan Basader und die Fotoserie bzw. das Fotobuch You are the Weather von Roni Horn. Und das ganze Material habe ich natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Also los. Was ist die oder der andere? Was ist die oder der andere bei Michel Tournier? Und was findet Deleuze in der Robinson-Erzählung von Michel Tournier? Also warum kommt er immer wieder auf diesen Text zurück, wenn er über den anderen spricht? Man findet das auch in Differenz und Wiederholung und dann auch in Was ist Philosophie, was er mit, später zusammen mit Felix Guattari schreiben wird. Also immer wenn Deleuze über den anderen spricht, kommt er eigentlich implizit oder explizit auf Michel Tournier zu sprechen. Was Deleuze interessiert, schreibt Ronald Bogue, ist in erster Linie Robinsons Entdeckung des tiefen Einflusses anderer auf seine Wahrnehmung. Im Verlauf des Romans von Tourney wird Robinson nämlich der andere nach und nach abhanden kommen. Und er wird darüber feststellen, dass das nicht einfach bedeutet, dass er nun alleine ist, sondern dass sich durch den Verlust des anderen seine gesamte Wahrnehmung und damit seine Welt verändert. Zunächst setzt Robinsons Welt den anderen voraus, so wie unsere Welt den anderen voraussetzt. Also wir können die Welt gar nicht ohne anderen denken. Selbst wenn wir alleine sind oder uns eine Welt ohne konkrete andere vorstellen. Denn, so Deleuze, der andere bedingt unsere Wahrnehmung von Raum und Zeit. Was ist damit gemeint? Deleuze argumentiert zunächst phänomenologisch. Also woher weiß ich, dass die Dinge Rückseiten haben, auch wenn ich gerade nur ihre Vorderseiten sehe? Antwort: Dadurch, dass ich weiß, dass es neben meinem Standpunkt noch andere gibt, dass jemand anders sie sehen könnte. Dass der andere sieht, dass ich weiß, dass der andere sieht, das sagt auch Hans Blumenberg in seiner Auseinandersetzung mit Husserl, das ist die Bedingung für Intersubjektivität. Noch bevor wir uns gegenseitig der Welt in der Sprache versichern, können wir davon ausgehen, dass ein anderer sieht, was mir verborgen bleibt, nämlich die Rückseiten der Dinge. Was es mit der Intersubjektivität auf sich habe, so dann auch Blumenberg, dafür reiche es, sich auf den trivialen Satz zu besinnen, dass Dinge Vorderseiten und Rückseiten haben. Dass die Dinge Rückseiten haben, ist uns aber so selbstverständlich, dass wir es natürlich überhaupt nicht hinterfragen. Das wäre auch ein bisschen anstrengend. Robinson aber ist ja in einer außergewöhnlichen Situation und findet sich jetzt alleine auf einer Insel wieder und merkt, dass sich irgendwas ändert. Also er beginnt, seine Umgebung anders wahrzunehmen. Aber was hat sich denn geändert? Robinson wird jetzt klar, dass seine Wahrnehmung der Welt grundsätzlich vom anderen abhängt. Ronald Bogue beschreibt das so, Zitat: Das, was er hinter seinem Rücken nicht sehen kann und was von jemand anderem gesehen werden könnte, das, was er sieht, dessen eine Seite ihm aber dennoch verborgen bleibt, das, was auftaucht und sein Blickfeld durchquert, das, was zwischen Dämmerung und Morgengrauen verschwindet und dann wieder auftaucht, all das stabilisiert sich nur durch seine potenzielle Einschreibung in die Wahrnehmung anderer, orientiert sich aneinander und ordnet sich in einer Kontinuität an. Zitat Ende. Der andere bedingt also unsere Wahrnehmung des Raums, aber auch unsere Wahrnehmung der Zeit. Ohne den anderen bleibt Robinson quasi in die Gegenwart geworfen, ohne Zukunft und ohne Vergangenheit. Wie könnte es noch eine Vergangenheit geben, wenn der andere nicht mehr funktioniert, fragt Deleuze. Denn erst der andere bewirkt, Zitat, dass mein Bewusstsein zwangsläufig in ein Ich-War umkippt, in eine Vergangenheit. Erst die Möglichkeit einer anderen Welt lässt meine Welt verschwinden. Zitat Ende. Noch bevor der andere erscheint, schreibt Deleuze, gibt es eine beruhigende Welt, von der das Bewusstsein dieser Welt sich nicht unterscheiden lässt. Welt und Bewusstsein sind eins. Also bevor der andere erscheint. Aber warum ist das jetzt beruhigend? Die Welt ohne den anderen ist nicht etwa beruhigend, weil die Einsamkeit jetzt so idyllisch wäre. Das meint Deleuze nicht. Also man darf hier nicht in Eremitenkitsch verfallen. Deleuze meint es viel grundsätzlicher. Die Welt ohne den anderen ist beruhigend, weil sie nicht durch die Möglichkeit erschüttert wird, dass sie auch anders sein könnte. Also beruhigend ist ja gar nicht positiv besetzt. Sie ist, wie sie uns unmittelbar gegeben ist. Also Robinson ist kein Eremit. Er ist nicht jemand, der sich an den Rand der Gesellschaft zurückzieht, also räumlich oder innerlich. Das geht ja auch, wie jetzt zum Beispiel der Protagonist in Pessoas Buch der Unruhe oder Daniel Schreiber auf seiner Insel. Es gibt ja viele Beispiele. Der Eremit zieht sich nur von den konkreten anderen zurück. Also den konkreten gegenüber den anderen Menschen auf der Welt, bleibt aber in dem anderen als Struktur fest verhaftet. Der Rückzug braucht den anderen, um sich vor ihm zurückzuziehen. Besonders schön kann man das, finde ich, an einer Darstellung von Antonello da Messina aus dem Jahr 1514 sehen, die den heiligen Hieronymus in seinem Gehäuse zeigt. Ich liebe Darstellungen von Hieronymus in seinem Gehäuse, wahrscheinlich, weil es eine heimliche Fantasie ist. Auf jeden Fall sieht man auf diesem Bild den Heiligen, der sich in sein Studierzimmer zurückgezogen hat. Allerdings ist das Studierzimmer, also sein Gehäuse, wie so eine Art offene Bühnenkonstruktion dargestellt, die sich dann wiederum in einem großen Innenraum befindet. Also in so einem Gewölbe mit Säulengängen, das ziemlich stark an eine Kirche erinnert. Der Heilige zieht sich also in seinen Gedankenraum zurück. Doch dieser Gedankenraum wiederum, dieses Gehäuse, befindet sich in einem noch größeren Raum. Das ist der andere als Struktur, der unsere Welt bedingt, wie wir sie wahrnehmen. Der andere als Struktur, das ist eine Struktur, die bereits vor uns besteht und in der wir uns verorten. Also Robinson zieht sich nicht zurück wie Hieronymus, sondern er wird wird quasi durch den Schiffbruch aus dem anderen als Struktur hinausgeworfen, so wie er irgendwann mal hineingeworfen wurde. Der andere bedingt also Raum und Zeit. Man könnte auch sagen, nur durch den anderen weiß ich, dass der Raum nicht einfach außerhalb meines Sichtfeldes aufhört und dass die Welt nicht untergeht, wenn ich einschlafe, dass sie noch da ist, wenn ich wieder aufwache. Also auf eine andere Weise ist der andere eben auch eine große Beruhigung, eine Sicherheit, ein Horizont. In Deleuze Worten, er sichert die Ränder und die Übergänge der Welt. Er bringt meine Welt nicht nur durch Möglichkeiten, dass es anders sein könnte, durcheinander, sondern er bedingt sie auch, er sichert sie. Eine Freundin erzählt mir, dass es sie tief beruhigt, wenn sie sich auf Instagram die Stories ihrer Freunde ansieht, die ihre Urlaubsbilder posten. Dadurch weiß sie, sagt sie, dass Bangkok zum Beispiel noch da ist, dass Island immer noch existiert. Und das hatte ich vorher noch nie so gesehen. Ich war eigentlich immer so ein bisschen genervt von den Urlaubsbildern anderer. Aber durch ihren Blick lerne ich, das etwas anders zu sehen. Denn der andere, und das zeigt sich hier sehr schön, garantiert, dass ich nicht überall sein muss, damit die Welt weiter existiert. Das Gegenbeispiel meiner Freundin ist vielleicht Simone de Beauvoir. In ihrer Autobiografie beschreibt sie, wie sie als junge Frau wochenlang alleine in den Bergen wandern ist. Sehr ungewöhnlich als Frau in dieser Zeit. Und im Höhenrausch, der mir als Wandererin nicht unbekannt ist, entwickelt sie eine Art leichten Größenwahn. Überwältigt von der Natur schließt sie, dass es ihre Aufgabe sei, das alles zu sehen. Jemand muss das doch sehen. Jemand muss doch die Schönheit der Schöpfung sehen. Dahinter verbirgt sich vielleicht genau diese Angst, dass die Welt verschwindet, wenn sie keiner sieht. Simone de Beauvoir hat also unter Umständen ein fragiles Verhältnis zum anderen, das sich hier sozusagen als Größenwahn manifestiert. Vielleicht muss der Größenwahn hier als eine Art Schutzschirm herhalten. Schutz vor was? Schutz vor den Dingen, die uns ohne die Vermittlung durch den anderen auf den Leib rücken, denen wir ohne den anderen schutzlos ausgeliefert sind. Denn ohne den anderen sehe ich die Dinge auch nicht kommen. Sie tauchen unvermittelt in unserem Wahrnehmungsfeld auf, treffen uns mit der Gewalt eines Geschosses, wie Deleuze sagt, weil wir sie eben nicht als Möglichkeit vorher in Betracht gezogen haben. Zitat von Deleuze: Sobald man über die Bösartigkeit des anderen klagt, vergisst man diese andere, weit fürchterlichere Bösartigkeit, jene, über die die Dinge verfügten, gäbe es keinen anderen. Zitat Ende. Oder ist es vielleicht andersrum? Vielleicht will Simone de Beauvoir den anderen auch ausschalten. Vielleicht will sie nicht, dass er sich zwischen sie und die Welt drängt. Denn der andere ist immer auch ein Umweg, ein Vermittler zwischen mir und den Dingen. Der andere, so Michel Tournier, ist ein gewaltiger Ablenkungsfaktor. Zitat: Nicht nur, weil er uns unablässig stört und aus unseren Gedanken reißt, sondern auch, weil allein die Möglichkeit seines Hinzukommens ein vages Licht auf die Dinge wirft, die am Rande unserer Aufmerksamkeit liegen, aber in jedem Augenblick in ihre Mitte werden könnten. Zitat Ende. Oder aber, dritte Möglichkeit, es geht Simone de Beauvoir weder um den anderen als Garant ihrer Welt, noch um den anderen als Ablenkungsfaktor, sondern um den anderen als Konkurrenten. Das, was ich im anderen suche, ist unter Umständen gar nicht, was er ist, sondern was er hat. Zitat von Deleuze: Ich begehre nichts, was nicht von einem möglichen anderen gesehen, gedacht, besessen wäre. Genau das ist die Grundlage meines Begehrens. Es ist immer der andere, der mein Begehren auf das Objekt zieht. Zitat Ende. Aber der andere, das ist jetzt nicht nur der sehende andere, wie man ziemlich schön an diesem Beispiel von Simone de Beauvoir sieht, sondern auch der andere, der spricht. Die Sprache ist immer schon vor uns da. Wir werden in sie hineingeboren, hineingeworfen. Sie existiert vor uns und sie überdauert uns. Die Sprache als System, aber auch die gesprochene Sprache. Man könnte sagen, auch hier als eine Art unendliches Gespräch. Der andere, so Deleuze, verhindert nicht nur Angriffe von hinten, sondern bevölkert die Welt mit wohltuendem Geräusch. Das erklärt vielleicht auch, warum viele Leute gerne zu Podcasts einschlafen. Die Stimmen erinnern uns irgendwie daran, dass die Sprache nicht aufhört, wenn wir einschlafen, sondern dass das Gespräch weitergeht. Vielleicht bin ich auch deshalb eigentlich nie beleidigt, wenn mir Menschen etwas verlegen gestehen, dass sie manchmal zu meinem Podcast einschlafen. Also es gibt ja irgendwie einen Grund, warum ich meine Gedanken nicht einfach als Texte veröffentliche, sondern als gesprochene Sprache. Ich finde, das ist wichtig, weil sich so viel zeigt in der Stimme, in der Ausdrucksweise. Also neben dem Ausgedrückten, aber auch neben der Ausdrucksweise gibt es immer noch so eine andere fundamentale Ebene, die sich in der gesprochenen Sprache zeigt. Nämlich, dass Sprechen intersubjektiv ist und mehr ist als einfach nur Vermittler von Informationen. Okay. Der andere garantiert also das Fortbestehen unserer Welt. Ist das, was Deleuze sagen will? Ja, aber nicht nur. Beim anderen handelt es sich noch um etwas Grundlegenderes. Für Deleuze ist der andere die Bedingung, die das Feld meiner Wahrnehmung überhaupt erst konstituiert. Dazu muss man zwischen dem konkreten anderen und dem anderen als Struktur unterscheiden. Das habe ich ja vorhin schon ein bisschen gemacht. Also der konkrete andere, das ist mein Gegenüber. Oder das bin ich für mein Gegenüber. Üblicherweise, und das wird Deleuze auch kritisieren, wird der andere eben so beschrieben. Also entweder als Objekt im Feld meiner Wahrnehmung oder als Subjekt im Feld dessen Wahrnehmung ich wiederum zum Objekt werde. Alle Theorien des anderen setzen also die Subjekt-Objekt-Trennung implizit oder explizit voraus. Wir sehen oder werden gesehen. Oder beides. Deleuze sagt nun, ja, das stimmt schon irgendwie, das ist der konkrete andere, aber auch ohne ein konkretes Gegenüber hört meine Welt ja nicht an den Rändern meiner Wahrnehmung auf. Also noch bevor ich es mit konkreten anderen zu tun habe, greift der andere als Struktur. Und Deleuze nennt das den a priori anderen. Der konkrete andere kann wechselnde Plätze in dieser Struktur besetzen. Zum Beispiel als mein Gegenüber am Tisch oder Freunde auf Island, deren Bilder ich dann auf Instagram sehe. Aber auch wenn ein Platz in dieser Struktur nicht besetzt ist, hört die Struktur selbst nicht auf zu existieren. Also auch wenn es einen beruhigenden Effekt auf meine Freundin hat, dass andere sehen, was sie nicht sieht, oder einen beunruhigenden Effekt auf Simone de Beauvoir, wenn sie sich vorstellt, dass die Schönheit der Welt nicht oder von jemand anderem gesehen wird, dann heißt es nicht, dass ja, zu jedem Zeitpunkt jeder Teil der Welt von irgendjemandem gesehen werden muss, damit die Dinge weiterhin Rückseiten haben. Oder dass wir uns an gestern erinnern können oder einen Morgen vorstellen können. Ist ja irgendwie klar. Das heißt, der andere ist weder einfach nur ein Objekt in meinem Wahrnehmungsfeld, noch ein Subjekt, das mich wahrnimmt, sondern, Zitat, er ist zunächst eine Struktur des Wahrnehmungsfeldes, ohne die dieses Feld in seiner Gesamtheit nicht so funktionieren würde, wie es funktioniert. Zitat Ende. Aber wichtig, es ist nicht eine Struktur unter anderem, sondern die Struktur, die das ganze Wahrnehmungsfeld bedingt. Nochmal als Zitat, nicht ich, sondern der andere als Struktur ermöglicht die Wahrnehmung. Zitat Ende. Damit geht Deleuze noch weiter als Kant. Also auch Kant fragt sich ja, wie Wahrnehmung funktioniert und Erkenntnis möglich ist. Allerdings setzt er Kategorien voraus, die die Wahrnehmung strukturieren. Und Deleuze sagt nun mit Tournier, ja, aber wo sind denn diese Kategorien überhaupt anzusiedeln? Wo findet diese kantische Kategorisierung denn statt? Und seine Antwort ist, in einer Struktur. Und dieser Struktur ist der andere. Das Ich existiert also überhaupt erst in Bezug auf den anderen. Am Nicht-Ich wird das Ich zum Ich, heißt es bei Fichte. Also nicht, es gibt mich und andere, sondern ich kann überhaupt nur ich sagen, weil es den anderen gibt. Mit Deleuze könnte man also eigentlich zwischen drei anderen unterscheiden und vielleicht könnte man diese drei Varianten auch den drei lacanianischen Registern imaginär, symbolisch und real zuordnen. Also erstens haben wir den konkreten anderen, mein Gegenüber. Das wäre bei Lacan der imaginäre andere, beziehungsweise der andere mit einem kleinen a geschrieben. Dann haben wir zweitens den anderen als Struktur des Wahrnehmungsfeldes, aber vielleicht auch den anderen als Gesetz, als die Sprache, Bei Lacan wäre das dann der große andere, also die symbolische Ordnung. Oder drittens, der andere als irgendwie der in mein Begehren Verwickelte. Also der andere als Objekt und Ursache meines Begehrens. Das, was ich im anderen suche. Bei Lacan wäre das vielleicht die reale Dimension des anderen, das Objekt klein a. Am besten kann man sich klar machen, was all das bedeutet, wenn man überlegt, was passiert, wenn der andere verschwindet. Und genau das ist das Projekt von Michel Tournier. Denn Robinson kommt der andere, wie gesagt, abhanden. Beziehungsweise alle anderen, alle drei anderen kommen ihm abhanden. Und damit bricht die Kategorie des Möglichen zusammen. Denn der andere, so Deleuze, ist der Raum der Möglichkeit. Zitat: Jener, der die Welt mit Möglichkeiten, Hintergründen, Rändern, Übergängen bevölkert, der die Welt in andere Aspekte einhüllt, der in der Welt entsprechend viele Blasen bildet, die mögliche Welten beinhalten, das ist der andere. Zitat Ende. Ohne diesen anderen bin ich der Welt als notwendiger Welt ausgesetzt. Also nicht als möglicher, sondern als notwendiger, eine andere Modalkategorie. In jedem Augenblick ist sie genauso, wie ich sie aus meiner Perspektive wahrnehme. Bangkok existiert nicht als Möglichkeit. Island gibt es nicht. Und Robinson nimmt nur wahr, was ihn unmittelbar umgibt. Zitat: Meine Wahrnehmung der Insel ist auf sich selbst reduziert. Was ich nicht davon sehe, ist ein absolut Unbekanntes. Überall, wo ich gegenwärtig nicht bin, herrscht unergründliche Nacht. Zitat Ende. Zunächst kommt Robinson jedoch der konkrete andere abhanden. Er ist ja der einzige Mensch auf der Insel. Der große andere, der andere als Struktur, wirkt aber noch eine ganze Weile weiter. Beziehungsweise Robinson versucht neurotisch, ihn am Leben zu halten. Er legt sich selbst ein strenges Regelwerk auf, das er sich dann einzuhalten gebietet. Also er strukturiert seinen Tag, er führt einen Kalender ein, er baut eine Uhr, er bewirtschaftet die Insel. Zunächst versucht er also, den Raum des Möglichen mithilfe neurotischer Zwänge aufrechtzuerhalten. Doch das geht nur eine Zeit lang gut und nach löst sich dann der andere als Struktur auf. Robinson, so Deleuze, tritt in seine psychotische Phase ein, also nach der neurotischen in die psychotische. Seine Routinen werden immer absurder, also er produziert viel mehr, als er essen kann. Er legt sich aber wiederum eine absurde Askese auf und dann erfindet er immer mehr bizarre Ämter und Titel und Rituale und Feste und Zeremonien, die er ja als einziger Bewohner der Insel alle innehält. Also er hat alle Titel, er hat alle Ämter und er muss alle Feste ausführen und alle Rollen spielen. Also kurz, er errichtet sich einen Ersatz anderen. Für Robinson, schreibt Deleuze, gibt es nach dem Verlust des anderen und des anderen als Struktur dann keine Übergänge mehr. Zitat: Die Sanftheit der Nachbarschaften und Ähnlichkeiten, die uns die Welt zu bewohnen erlaubt, ist zu Ende. Und weiter: In der Abwesenheit des anderen sind das Bewusstsein und sein Objekt nur noch eins. Es gibt keine Irrtumsmöglichkeit mehr. Nicht einfach nur, weil der andere nicht mehr da ist, der das Tribunal jeder Wirklichkeit bildet, um zu diskutieren, zu entkräften oder zu bestätigen, was ich zu sehen glaube, sondern weil er in seiner Struktur fehlend das Bewusstsein mit dem Objekt in einer ewigen Gegenwart zusammenklebt oder zusammenfallen lässt. Zitat Ende. Robinson ist also in einer ewigen Gegenwart gefangen. Und gleichzeitig verändert sich seine Sexualität. Er kriecht zunächst in das Gestein der Insel so tief rein, wie er kann, also in das Innere der Insel, um sich da wie so eine Larve einzurichten, aber dabei auch zu masturbieren. Dann kriecht er wieder raus und fängt an, die Bäume zu begatten und findet dann irgendwie so eine Art Senke, das ist beschrieben wie so eine riesige Vulva, mit der er dann regelmäßig Sex hat. Nachdem der konkrete andere verschwunden ist und sich der andere als Struktur aufgelöst hat, ändert sich also auch Robinsons sexuelles Begehren. Es gibt keinen anderen mehr, der als Ursache und Objekt des Begehrens dienen könnte. Und so dringt das Genießen direkt in den Körper ein, ohne den anderen als Vermittler. Robinsons Wahrnehmung von Raum und Zeit und sein Begehren haben sich also von Grund auf geändert. Er lebt in einer Welt ohne anderen, das heißt in einer Welt ohne Möglichkeit, in einer Welt der Notwendigkeit, in der ewigen Gegenwart. Und dann taucht Freitag auf. Aber Robinson kann Freitag dann gar nicht mehr wie einen anderen erfassen. Dafür ist es bereits zu spät. Freitag drückt für Robinson nicht mehr eine andere mögliche Welt aus, sondern eine andere notwendige Welt. Zunächst versucht Robinson, ihn noch in seine eigene Welt einzugliedern, also in seinen irren Routinen zu unterwerfen, bis Freitag dann aus Versehen die halbe Insel in die Luft sprengt. Und danach ist alles anders. Robinson akzeptiert Freitag in seiner Andersheit und er lernt sogar einiges von ihm. Allerdings ist diese dritte Phase des Romans nicht das Wiederauftauchen des anderen, zu dem man nun ein irgendwie geläutertes Verhältnis eingeht, sondern nach der neurotischen und der psychotischen Phase, die jeweils auf ihre Weise Ausdruck des Verlustes des anderen waren, gibt es eben jetzt noch eine dritte Art, wie einem der andere abhanden kommen kann, obwohl er eigentlich da ist. Und Deleuze nennt das die perverse Phase. Aber Vorsicht, Perversion ist bei Deleuze kein abwertender Begriff. Im Gegenteil, ich bekomme den Eindruck, dass Deleuze sich eigentlich für so eine Art perverse Haltung in der Philosophie ausspricht. Und damit meint er jetzt nicht, das wäre auch ein bisschen billig, die sogenannten perversen Praktiken, sondern die Perversion als Struktur, als eine Variante mit dem Mangel umzugehen. Ihn nämlich nicht zu verdrängen, wie die Neurose, oder zu verwerfen, wie die Psychose, sondern ihn zu verleugnen und damit den Widerspruch als Ort der Produktion zu affirmieren. Und das finde ich sehr interessant, aber führt hier zu weit und das gibt wahrscheinlich dann irgendwann eine eigene Podcast-Folge zu Deleuze und Perversion. Also zurück zu Robinson und dem anderen. An der Robinson-Erzählung von Tournier spielt Deleuze also durch, was passiert, wenn der andere verschwindet. Und damit meint er weniger den konkreten anderen als den anderen als Struktur. Ich möchte aber nochmal zu dem konkreten anderen zurück. Schließlich leben wir ja in einer Welt mit konkreten anderen. Und die Insel Robinsons ist auch kein utopischer Ort, also nichts, was wir anstreben würden. Zumindest ich nicht. Mich interessiert ja der konkrete andere, mein Gegenüber. Was ist aber nun der konkrete andere bei Deleuze? Wie wir gesehen haben, ist er weder Subjekt noch Objekt, aber was dann? Der andere, so Deleuze, wir erinnern uns, ist Ausdruck des Möglichen, Ausdruck einer möglichen Welt. Und das macht er interessanterweise am Gesicht des anderen fest, am Schrecken, den ich im Gesicht des anderen sehe. Zitat: Ein erschrockenes Gesicht ist der Ausdruck einer erschreckenden möglichen Welt oder etwas Schrecklichem in der Welt, das ich noch nicht sehe. Zitat Ende. Wenn ich im Gesicht des anderen Angst sehe, dann sehe ich eine mögliche, grauenvolle andere Welt. Allerdings nur als Ausdruck. Also ich sehe nicht das, was dem anderen Angst macht, sondern ich sehe die Angst. Das bedeutet nicht, dass das, was Angst macht, nicht existiert, weil es irgendwie außerhalb meines Sichtfelds liegt, sondern dass es als Möglichkeit existiert, ist ja irgendwie klar. Es bedeutet aber auch nicht, dass ich aus dem Gesicht des anderen einfach ableiten kann, was ihn erschreckt. Das Entsetzen, das ich sehe, ähnelt nicht der Sache, die es hervorruft, sondern das Gesicht des anderen impliziert, umhüllt sie, sagt Deleuze, in einer Art Verzerrung. Also das heißt ja auch das verzerrte Gesicht. Aber das ist nicht nur das verzerrte Gesicht, sondern auch eine Verzerrung, die das Ausgedrückte in das Ausdrückende versetzt. Wenn ich von dem entsetzten Gesicht des anderen, also auf das Entsetzende schließe, wenn ich mir überlege, was ihn oder sie umtreibt, was ihn oder sie bewegt, dann nur, weil ich ihn oder sie expliziere. Der Ausdruck, der Gesichtsausdruck, ist erstmal nur die Relation zwischen Ausdrückendem und Ausgedrücktem als Verzerrung. Im Gesichtsausdruck fallen also Zeichen und Bedeutung in eins, sind überhaupt nicht voneinander zu trennen. Also nochmal, nur weil ich keinen Zugang zu der Ursache des Schreckens habe, heißt es weder, dass das, was den anderen umtreibt, nicht existiert, noch dass es unabhängig vom Ausdruck existiert. Die ausgedrückte mögliche Welt existiert selbstverständlich, schreibt Deleuze, doch sie existiert aktuell nicht außerhalb dessen, wodurch sie ausgedrückt wird. Jetzt habe ich sehr oft das Wort Ausdruck gesagt. Dahinter steckt ja die Frage, bleibt uns also unzugänglich, was den anderen umtreibt? Können wir nichts darüber wissen? Haben wir nur den Ausdruck? Nein, sagt Deleuze, wir können was darüber wissen. Und zwar, indem der andere spricht. Das, was als Möglichkeit vom anderen eingehüllt wird, gewinnt Realität dadurch, dass er mir davon erzählt. Zitat, die Sprache ist die Realität des Möglichen als solchen. Zitat Ende. Man kann also sagen, es gibt zwei Arten, wie das Gesicht des anderen als Ausdruck des Möglichen verwirklicht werden kann. Das heißt, in Bedeutung übersetzt werden kann. Erstens, ich verwirkliche, was ich im Gesicht des anderen lese, und zwar indem ich expliziere, das heißt auslege. Er oder sie ist bestimmt traurig, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Zweitens, der andere beginnt zu sprechen. In der Sprache fallen Ausdruck und Ausgedrücktes quasi wieder auseinander. Der andere beginnt zu sprechen und erzählt mir, was ihn erschreckt. Allerdings ist das nicht die Sache selbst, sondern eine der Sprache eigene Realität. Also auch hier entsteht, wie immer mit Sprache, ein Rest, etwas, das nicht gesagt werden kann. Es gibt eine wunderbare Videoarbeit von Jan Basada, habe ich vorhin schon angekündigt, mit dem Titel I am too sad to tell you aus dem Jahr 1971. Das ist ein 3,5-minütiger Film und der Film zeigt im Close-up den Künstler selbst, der vor der Kamera weint und sein Gesicht in Verzweiflung verzerrt. Und man kann sich nicht wehren, sofort ergriffen, weil man diesen Schmerz sieht, ohne dass man weiß, was ihn verursacht. Und das wird natürlich vom Titel noch gesteigert. I am too sad to tell you. Also der Künstler ist so traurig, dass ihm sogar die Sprache versagt. Und damit verwehrt er uns als Betrachter die Erleichterung, die man spürt, wenn man die Ursache eines Affekts bestimmt zu haben glaubt. Er gibt uns also nur den Ausdruck, ohne Möglichkeit, diesen zu verwirklichen. Da das Kunstwerk ihn ja rahmt und dekontextualisiert, können wir ihn weder explizieren, uns also überlegen, was ihn gerade in diesem Moment traurig macht, noch spricht er mit uns. Obwohl, das stimmt nicht ganz, er sagt ja was, nämlich, dass er zu traurig ist, mit uns zu sprechen. Er verweigert sich also der Sprache und mit Deleuze könnte man sagen, dass er damit im Raum des Möglichen bleibt und sich der Verwirklichung verweigert und damit auch der Auftrennung von Ausdruck und Ausgedrückten. Und ist das nicht wirklich unerträglich? Also wenn man sieht, dass den anderen was umtreibt, aber er oder sie nicht mit uns spricht. Oder andersrum, er spricht mit uns, aber sagt was, das wir nicht in seinem Ausdruck sehen. Und dann bekommt auch die Sprache was Schreckliches. Wir nennen das normalerweise Lüge, also du sagst was anderes, als was du denkst. Aber ich finde, dieses Wort verdeckt das Grauen, das eigentliche Grauen, das nämlich darunter lauert, nämlich, dass wir auf doppelte Weise mit dem Begehren des anderen konfrontiert sind. In seinem Ausdruck und in seinem Sprechen. Lüge suggeriert ja irgendwie Manipulation, also bewusste Täuschung. Und das mag einen erschüttern, aber damit kann man umgehen. Viel schrecklicher ist die unbewusste Täuschung. Denn diese zeigt uns an, dass der andere sich selbst fremd ist. Dass auch er ein unbewusstes Begehren hat, dass auch sie ein unbewusstes Begehren hat, in das wir dann verwickelt werden. Und das unbewusste Begehren des anderen, das sagt auch Lacan immer wieder, ist schrecklich oder erschreckend. Viel schlimmer, also als der Gedanke, dass Jan Basada uns nicht sagen will, was ihn traurig macht, ist, wenn wir denken, dass er vielleicht selbst gar nicht weiß, was ihn traurig macht. Das ist also eine Variante des Gesichts des anderen als Ausdruck einer möglichen Welt, dieser Film. Ich finde, der zeigt das ganz gut. Aber es ist ja nicht immer nur reiner Schrecken, den wir im Gesicht des anderen sehen. Wir sehen so viel mehr. Wir tendieren ja manchmal dazu, so zu tun, als gäbe es ein strikt getrenntes Innen und Außen. Und die Sprache legt uns das ja auch nahe. Es gibt äußere Umstände und wir haben ein Innenleben. Und man könnte Deleuze jetzt auch so verstehen auf den ersten Blick, dass wir eben alle Monaden sind, also alle mögliche Welten, und davon gibt es dann viele. Aber Vorsicht, Deleuze sagt nicht, der andere ist eine mögliche Welt, sondern der andere ist Ausdruck einer möglichen Welt. Der andere, den ich nicht kennen kann, der andere als Monade, das ist vielleicht die Unterstellung, die hinter dem Satz zusammen alleine sein eigentlich steckt. Also eine Art resigniertes Nebeneinander abgeschlossener Welten. Aber Deleuze Ausführungen zeigen ja, dass es nicht so ist, dass wir gar nichts vom anderen haben. Also dass es keine Berührungspunkte gibt. Wir haben ja was. Wir sehen ja was. Also wir sehen, dass den anderen etwas umtreibt, dass beim anderen was los ist. Und er oder sie kann darüber sprechen. Dass die Sprache nicht die Sache selbst ist, das müssen wir akzeptieren. Aber, und das ist die Lehre, die ich aus Deleuze ziehe, das heißt ja nicht, dass die Sprache ungenügend wäre. Sie hat einfach eine andere Realität als die Sache. Was aber nicht heißt, dass sie nur ein schlechtes Abbild davon ist. Den Urbild-Abbild-Glauben, das haben wir als Erbe quasi von Platon. Und in einem anderen Text von Deleuze plädiert er für eine Umkehrung des Platonismus, um genau diese Urbild-Abbild-Hierarchie aufzubrechen. Eine Umkehrung des Platonismus, die dann dem Trugbild einer ganz anderen Art von Bild eine eigene Realität zuspricht. Auch sehr spannend, aber wahrscheinlich auch ein Thema für eine andere Folge. Aber um noch mal einen kleinen Schritt zurückzugehen, es gibt noch eine andere Arbeit, die ich gerne hinzufügen würde, weil sie meiner Meinung nach dabei hilft, nicht in die Falle der Innen-Außen-Unterscheidung zu tappen. Auch das habe ich ja vorhin schon angekündigt. Es handelt sich um das Fotobuch oder die Fotoserie You Are the Weather von Ronnie Horn. In dem Buch jetzt sind 100 Fotografien zu sehen, die zwischen 1994 und 1996 entstanden sind. Und die Fotografien zeigen immer wieder das gleiche Gesicht, 100 Mal. Und wir sehen auf jedem Bild eine junge Frau im Close-up. Im Hintergrund sieht man vage, kann man so vage das Blau von Wasser erkennen. Und manchmal sieht man dann auch, dass das Wasser der Frau bis zum Hals reicht, also dass sie irgendwie in Wasser ist. Aber es ist keine Landschaftsaufnahme im Hintergrund zu sehen. Sondern was man da sieht, das kann man dann dem Text entnehmen, ist, dass die Fotografien alle auf Island entstanden sind und indem sie das Modell in verschiedenen Thermalquellen platziert und fotografiert hat. Und der Gesichtsausdruck der jungen Frau ändert sich von Bild zu Bild, aber ändert sich immer nur minimal. Manchmal schaut sie etwas grimmiger, manchmal etwas offener. Der Titel suggeriert, woher dann auch diese leichten mimischen Varianzen kommen. Also sie sind Ausdruck des Wetters am Tag der jeweiligen Aufnahme. Das Grimmige ist also nicht Ausdruck einer inneren Gefühlsregung oder nicht nur, sondern die Frau kneift einfach die Augen zusammen, weil die Sonne sie blendet. Und die Tränen sind keine Tränen, sondern Wassertropfen. Hier sieht man also das Gesicht des anderen als Ausdruck einer möglichen Welt, ganz konkret als Ausdruck des Wetters in ihrem Gesicht. Darin kann man das mit diesem Ausdruck ganz gut verstehen. Denn wir sehen ja keine Sonne, sondern wir sehen ein geblendetes Gesicht, wir sehen die Blendung. Nicht, man sieht jetzt das in deinem Gesicht das Wetter, sondern you are the weather. Das Wetter existiert in uns, aber einfach nur als Ausdruck. Und ich finde, an diesem Beispiel wird nochmal deutlich, dass auch der Schrecken im Gesicht des anderen kein innerer Schrecken ist, sondern ein Erschrecken angesichts etwas in der Welt, das wir noch nicht sehen, das wir noch nicht sehen, obwohl der andere schon sieht. Und an dieser Stelle unterscheidet sich Deleuze jetzt auch von dem anderen großen Theoretiker des Gesichts oder des Gesichts des anderen, nämlich Levinas. In Totalität und Unendlichkeit von 1961 unterscheidet Levinas zwei Seiten des Gesichts. Und an diesen zwei Seiten macht er dann zwei Beziehungen zum anderen fest. Es gibt die expressive Seite, auf Französisch Figur, und die rätselhafte Seite, Visage. Ins Deutsche übertragen wurde diese Unterscheidung dann mit Gesicht und Antlitz. Die expressive Seite sagt mir zum Beispiel, ob eine Person traurig ist. Kann ich erkennen in der Expression. Die rätselhafte Seite, die lässt mich ratlos zurück. Ich sehe zwar, dass die Person traurig ist, und ich frage mich, warum, ich stelle vielleicht Vermutungen an, aber im Antlitz des anderen bleibt immer etwas Unergründliches, etwas, das ich nie bestimmen kann, etwas absolut Rätselhaftes. Für Levinas ist diese zweite Art der Beziehung zum anderen die Grundlage seiner Ethik. Ich muss die Unergründlichkeit des anderen anerkennen. Klingt erstmal gar nicht so anders als Deleuze, aber was bei Levinas eine dyadische Beziehung ist, also ich und der andere, ist bei Deleuze eine triadische Beziehung. Ich, der andere und die Welt. Und ich glaube, hier ist der Grund verortet, warum der Satz, es geht darum, zusammen alleine sein zu können, für mich nicht mehr stimmt. Aber was fand ich denn mal gut an diesem Satz? Ich glaube, er war vor allem eine Zuflucht, weil ich einem Ideal entkommen wollte, einem anderen Ideal, nämlich dem Ideal der Komplementarität, also Yin und Yang oder Platons Kugelmensch. Oder der Moment, als eine Ex-Mitbewohnerin eine Tasse in meiner Küche platzierte, auf der zwei Hälften einer Avocado abgebildet waren, also wie so ein Cartoon. Beide mit Gesichtern und Armen und Beinen. Und eine von den beiden hat dann so eine herzförmige Sprechblase über dem Kopf, in der steht, you complete me. Und dann ist es auch noch die Avocado-Hälfte ohne den Kern, die von der Avocado-Hälfte mit dem Kern vervollständigt werden will. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Was macht das in meiner Küche? Aber was sagt uns das denn? Dass uns allen etwas fehlt? Ich weiß nicht. Das sagt Lacan auch. Nein, schlimmer. Das sagt uns, dass uns etwas fehlt, was ein anderer hat. Und dabei in diesem Liebeskitsch vertuscht, wie ultra-narzisstisch diese Vorstellung von Liebe ist. Nämlich, dass der andere hat, was mir fehlt. Das schneidet doch den anderen auf meine Bedürfnisse zu, auf meinen Mangel. Und das kann es doch nicht sein. Es ging mir also mit diesem Satz ursprünglich mal darum, die Andersheit des anderen anzuerkennen. Und aus dieser Logik machte das Zusammen-Alleine-Sein auch irgendwie Sinn. Allerdings scheint die Fluchtbewegung einfach irgendwie nur ans andere Ende desselben Spektrums geführt zu haben. Die Vervollständigungsidee wird durch ein Nebeneinander ersetzt. Also zwei Avocados, zwei Kerne, keine Hälften. Okay, ich merke, Obstmetaphern sind nicht so meine Stärke. Das Problem ist, dass das Zusammen-Alleine-Sein die Dyade nicht auflöst, sondern einfach ihre Ausrichtung verändert. Aufeinander bezogen versus nebeneinander. Und dahinter schlummert aber noch das gleiche Ideal, nämlich das der Vollständigkeit bzw. der Abgeschlossenheit. Als Paar oder einzeln. Das Gespräch aber, das produktive Gespräch, also mein Thema, wird in dieser Vorstellung entweder obsolet oder unmöglich. Das Gespräch als Drittes, das keinem gehört, setzt eine triadische Struktur voraus. Es gehört weder beiden zusammen, noch einem von beiden, sondern keinem von beiden. Vor allem aber kann man nicht zusammen alleine sein, weil man in einer Welt mit anderen nie alleine ist. Der andere ist eben nicht nur das konkrete Gegenüber, nicht einfach nur Objekt oder Subjekt, sondern eine Welt mit anderen ist eine triadische Struktur. Zusammen allein sein hieße zwei Monaden, zwei isolierte Begehren. Doch das Begehren selbst setzt, wie wir bei Deleuze gesehen haben, den anderen als Struktur voraus. Das Begehren ist das Begehren des anderen, heißt das ja auch bei Lacan. Aber auch bei Lacan bekommt man immer irgendwie den Eindruck, dass trotz verschränkter Begehren eine Berührung nicht möglich ist. Weil jeder sozusagen den anderen in sein Phantasma einhüllt, was wiederum sehr nach monadischer Eingeschlossenheit klingt. Also ich finde, bei Deleuze klingt es nicht so hart. Bei ihm gibt es ja den Zugang zu der möglichen Welt als Ausdruck im anderen. Also eine Begegnung und vielleicht auch eine Begegnung verwirklicht im Sprechen. Und vor allem wichtig finde ich, dass Deleuze sagt, dass es beim anderen nicht darum geht, dass man nicht versucht, sich im anderen wiederzuerkennen oder den anderen wiederzuerkennen. Man kann dem anderen nur begegnen. Begegnen ist nicht wiedererkennen, sagt er immer wieder. Heißt, der andere ist mir nicht ähnlich, er ist ein Bild ohne Ähnlichkeit. Genauso wie ein Kunstwerk nicht die Welt abbildet oder nachbildet, sondern ein Bild ohne Ähnlichkeit erzeugt. Und deshalb ist auch die Kunst der Bereich des Möglichen, sagen Deleuze und Guattari in Was ist Philosophie? Möglichkeit allerdings nicht als Wahrscheinlichkeit verstanden. Das betont Ronald Bogue in seinem Aufsatz Die Kunst des Möglichen. Also nicht als, es hätte auch anders kommen können, sondern Möglichkeit als eigene Realität, als Ausdruck. Die Möglichkeit als Wahrscheinlichkeit, die geht ja von der existierenden Struktur aus, die sie dann bestätigt. Die Möglichkeit als Realität, als eigene Realität jedoch, verändert eine bestehende Struktur, statt sie zu bestätigen. Also Neues wird nicht einfach in die Struktur eingegliedert, sondern die Struktur selbst verändert sich. Wenn sich die Struktur ändert, dann ist das ein Ereignis. Und manchmal ist eine Begegnung mit dem anderen ein Ereignis, das alles ändert. Wie zum Beispiel Félix Guattari, der im Leben von Deleuze auftaucht. Guattari ist so ein bisschen wie der Spielstein, der aus dem Nichts auf dem Spieltisch landet. Also ich hatte in der vorletzten Folge das ideale Spiel von Deleuze vorgestellt. Also ein Spielstein, der sich weder eingliedern lässt, noch ignorieren, sondern das ganze System verändert, sodass neue Regeln erfunden werden müssen. Und ich habe ja irgendwie den Eindruck, dass Deleuze, wenn er über die Robinson-Geschichte von Michel Tournier schreibt, auch ein wenig über seine eigene philosophische Entwicklung schreibt. Also die neurotischen, psychotischen und perversen Züge seines eigenen Denkens oder auch der Philosophie zu beschreiben versucht. Beziehungsweise die verschiedenen Versionen skizziert, wie man im Denken mit dem Mangel umgehen kann, nämlich eben, wie gesagt, verdrängen, verwerfen oder verleugnen. Und wie sich dadurch die Beziehung zum anderen ändert. Allerdings bliebe dann noch zu überlegen, wie es mit Freitag bzw. Guattari weitergeht, wie sich deren Beziehung entwickelt. Aber das liegt außerhalb der Geschichte von Michel Tournier und außerhalb dieser Podcast-Folge, denn ich fahre jetzt erstmal in die Berge, um sicher zu gehen, dass sie noch da sind und weil doch jemand diese Schönheit sehen muss. Bis zum nächsten Mal also. Tschüss.